mir wurde gesagt, ach, ich lasse jemand das machen, das ist ja super. Während er ein Mikrofon richtet und die anderen rausgehen, mir wurde gesagt, dass nicht jeder mich kennt. Deswegen stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin David Clark. Vielleicht habt ihr schon an diesen ersten Sätzen gemerkt, ich rede ein bisschen anders als ihr. Das ist angelsächsisch, das ist was passiert, wenn ein Engländer in Sachsen Deutsch lernt. Dann klingt das so. Ja, viele fragen, was machst du denn in Deutschland? Oder wie kommst du nach Deutschland? Da sage ich gerne, ich bin mit dem Flieger gekommen. Aber meine Frau kommt aus dem schönen Erzgebirge aus Gablenz bei Stolberg. Den Rest könnt ihr euch selber dichten oder mich fragen. Darum geht's heute nicht. Ich bin jetzt in Zwickauer Bezirk als Gemeinschaftspastor eingestellt zu 50% und die andere 50% meiner Tätigkeit bin ich EC-Jugendreferent in Zwickau, Lauter- und Auer Bezirken. Das reicht also bis Scheidenbergen, bis Johannstadt. Genau, so viel zu mir. Ich bin heute hier, um euch die schönste Predigt, die es überhaupt gibt, zu verkündigen. Der Herr ist auferstanden. Ja, das ist super. Es ist wirklich die tollste Botschaft, die es überhaupt geben kann. Diese Geschichte mit Karfreitag, mit Tod, mit Geißelung, es endet nicht dort. Es endet nicht mit der Grablegung, es geht weiter. Und das ist eine Botschaft, die ist sowas von unglaublich, damals wie auch heute, dass auch Paulus mit Menschen zu tun hatte, die nicht an der Auferstehung geglaubt haben. Und deswegen schreibt er an die Korinther, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir wurden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Paulus malt ein dunkles Bild vor Augen. Er sagt uns all das, was nicht wäre, wenn Christus nicht auferstanden ist. Oder, und das ist alles in Konjunktiv, alles in Möglichkeitsform. Er hält für keine Sekunde daran fest oder dafür möglich. Er hält es nicht für möglich, dass Christus nicht auferstanden ist. Aber er zeigt uns und er zeigt diesen Menschen, die nicht an der Auferstehung glauben, wie vergeblich das alles ist, wenn Christus doch nicht auferstanden wäre. Okay. Hast du das gemacht oder ich? Ja, jedes Mal, wenn ich die Maus hochhalte, machst du was, okay? Ich habe gedacht, super, meine Funkmaus mit, auch eingeschaltet, naja. Die Predigt wäre vergeblich. Das griechische Wort, was da steht, heißt eigentlich leer. Es wäre leer, es wäre inhaltslos. Das heißt, alles, was Christen verkündigen, ist inhaltslos. Wir haben keinen Inhalt zu verkündigen, wenn Christus nicht auferstanden ist. Das heißt, wenn Christus nicht auferstanden ist, kann ich hier vorne stehen in Matthäus 5 bis 7 vorlesen, das ist die Bergpredigt, die wichtigste Predigt mit, was Jesus da gepredigt hat, was uns überliefert ist. Wenn er nicht auferstanden ist, sind diese Worte leer, haben diese Worte nichts zu bedeuten. Und da merken wir, da sind in der Bergpredigt ganz viele ethische Sachen auch mit drin. Wenn jemand deine rechte Wange schlägt, so sollst du ihm deine linke auch anbieten. Ganz, ganz viele ethische Sachen. Unser Glaube ist mehr als Ethik. Unser Glaube ist mehr als eine Anweisung, wie ich mein Leben zu leben habe. Unser Glaube ist mehr als das. Wenn unser Glaube nur Ethik, nur diese Richtlinien wäre, dann wäre es leer. Ohne Auferstehung ist unsere Predigt leer und demzufolge auch unser Glaube. Und wenn diese Predigt und Glaube leer wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre, und wir trotzdem verkündigen würden, so wie Paulus und die Jünger, dann würden wir uns schuldig machen bei Gott. Das wäre dann Gotteslästerung, zu sagen, Gott hätte etwas getan, was er nicht getan hat. Man würde Gott etwas zuschreiben, was er aber nicht getan hat. Man wäre nicht für Gott, sondern man wäre gegen ihn. Und ja, ich gehe mal noch weiter. Petrus sagt ja, mein Herr und mein Gott, zu Jesus. Wir glauben an Jesus als Gott. Und wenn wir an diesem Glauben festhalten und er doch nicht auferstanden wäre, dann ist das die größte Gotteslästerung überhaupt. Wir merken, dass die Jünger so etwas verkündigt haben, die müssen sich sicher gewesen sein, als fromme Juden, die Gott nicht lästern wollen. Es wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre, falsches Zeugnis. Nochmal, der Glaube wäre nichtig. Der Glaube wäre nichtig oder wirkungslos. Der Glaube konnte nichts bewirken, wenn Christus nicht auferstanden ist. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann verändert dieser Glaube mein Herz nicht. Wenn Christus nicht auferstanden ist, und da geht Paulus darauf ein, dann sind wir noch in unseren Sünden. In unseren Sünden. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was? Wenn Christus nicht auferstanden ist, da sind wir noch in unseren Sünden. Wie kann er sowas schreiben? Weil Jesus ist ja gestorben, Jesus ist das wahre Opferlamm. Am Karfreitag hat er für uns die Schuld bezahlt. Und jetzt schreibt Paulus, wenn er nicht auferstanden ist, gibt es keine Sündenvergebung. Die Sündenvergebung kommt auch aus dem Glauben. Und wenn dieser Glaube leer und inhaltslos und nichtig und wirkungslos ist, wie soll das dann zur Sündenvergebung beitragen? Oder denken wir an 1. Johannesbrief, da heißt es, wenn wir aber sündigen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott, Jesus Christus. Wenn er nicht lebt, wie soll er das tun? Oder um es noch deutlicher auszudrücken, finde ich, müssen wir anschauen, was Sünde ist und was Sünde tut. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Ja, das ist der Engländer, der Deutsch redet, der macht manchmal so Versprecher. Jesus, wenn man durcheinander kommt, sagt einfach Jesus, das stimmt immer. Der Glaube an Jesus. Genau, ich war bei Sünde angekommen. Denken wir an den Schöpfungsbericht und an diesen Sündenfall. Durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Paulus sagt, der Tod ist der Sünde Sold. Das ist das, was jede Sünde verdient hat. Das ist die Strafe dafür, dass wir uns gegen Gott gewendet haben. Das ist unsere Strafe, die wir empfangen sollten, die aber doch Jesus empfangen hat. Demzufolge, wenn uns die Sünden vergeben sind, bleiben wir verschont, werden wir nicht bestraft, haben wir ewiges Leben geschenkt. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Auferstehung. Wie soll denn dann Sündenvergebung möglich sein? Oder anders ausgedrückt, wenn es doch keine Auferstehung gibt, wenn Jesus doch nicht auferstanden ist und wir doch nicht auferstehen werden, was bringt mir die Sündenvergebung? Klar, in dieser Welt kann es ein bisschen was bringen, aber ich überspitze jetzt ein bisschen. Und Paulus sagt es ja auch ganz deutlich, ohne Auferstehung wäre keine Sündenvergebung. Ja. Es geht aber dann weiter. Es endet nicht mit, wenn Christus nicht auferstanden ist, sondern es kommt ganz klar die Aussage, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter den Entschlafenen. Und wenn man diesen Satz in Griechisch anschaut, ist es für jemanden, der Griechisch kann, auch interessant, weil er ist auferstanden. Das steht in Vergangenheitsform und die griechische Sprache hat mehrere verschiedene Formen in der Vergangenheit. Auch wir im Deutschen haben das. Sie haben zum Beispiel der Imperfekt, der Erzählform, dass man sagt, Jesus ging, Jesus kam, Jesus machte, Jesus heilte. Ich erzählte eine Geschichte. Sie haben auch einen Aorist, das erkläre ich nicht, weil das, was hier steht, ist das seltenste von den Vergangenheitsformen, nämlich der Perfekt. Und was die griechische Sprache mit diesem Perfekt ausdrückt, ist, es will nicht sagen, damals ist irgendetwas passiert, damals, sondern es will das Ergebnis von dem, was damals passiert ist, jetzt in der Gegenwart rücken. Jesus ist auferstanden. Das heißt, Jesus ist der Auferstandene, der uns hier und jetzt begegnet. Jesus ist hier der Auferstandene. Das ist was anderes als, ja, damals wurde Jesus auferstanden und so weiter. Nein, das ist keine Geschichte in der Vergangenheit, sondern diese Tatsache der Auferstehung gehört immer der Gegenwart an. Und zweitens, ganz interessant, Luther übersetzt immer wieder auferstanden, Christus ist auferstanden, das ist richtig, aber im Griechischen steht eigentlich, er ist auferweckt worden. Er ist auferweckt worden, also er ist nicht derjenige, der so wie ich heute früh aus dem Bett aufsteht und selber aufwacht, sondern er ist auferweckt worden. Jemand anders ist hier der Täter, jemand anders ist hier der, der das hier bewirkt, nämlich Gott. Es ist Gott, der Christus bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt. Es ist Gott, der zeigt, diese Worte, die Jesus verkündigt hat, das sind nicht leere Worte. Ihr habt was, woran ihr glauben könnt. Und dann ist noch eine kleine Sache in diesem Satz, das entdeckt man dann auch im Deutschen, muss kein Griechisch dafür kommen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Und wer die Evangelien kennt, der wird vielleicht sagen, hey, warte, in der Kindesstunde, da habe ich doch was von Lazarus gelesen. Der ist doch auch auferstanden von den Toten. Oder was ist mit der Tochter von Jairus? Sie ist auch auferstanden von den Toten. Wie kann Paulus hier schreiben, dass Jesus der Erste war, wenn anderen vor ihm auferstanden waren? Und hier merken wir, dass die Auferstehung Jesu etwas anders ist als die Auferstehung Lazarus, als die Auferstehung der Tochter des Jairus. Denn nachdem Lazarus auferstanden ist oder auferweckt wurde von Jesus, hat er fröhlich, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht fröhlich, ich vermute fröhlich sein Leben weitergelebt und ist irgendwann gestorben. Er ist irgendwann gestorben. Dann war es vorbei. Genauso wie alle anderen Menschen, die Jesus auch geheilt hat. Der Mann mit dem verdorrten Hand, Markus 3, der hatte dann kein verdorrtes Hand mehr, aber irgendwann ist er auch gestorben. Jesus ist auferstanden und lebt. Hier ist etwas anderes geschehen. Er ist der Erste in eine neue Auferstehung. Er ist der Erste, der ein neues Leben hat. So sagt Jesus auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und an diesem Leben, an dieser Auferstehung können und sollen auch wir teilhaben. Ich bin fest der Überzeugung, dass das ewige Leben nicht dann beginnt, wenn ich am Ende meines Lebens gestorben bin und in den Himmel komme, sondern das ewige Leben ist etwas, woran ich hier und jetzt teilhaben kann. Johannes 17, hohenpriesterliche Gebet, sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ist nicht Gottes Erkenntnis, ist nicht Christus Erkenntnis hier und jetzt stückhaft möglich? Wir können jetzt schon teilhaben an dem ewigen Leben und wir haben die Hoffnung, wer da lebt und glaubt an ihn, der wird nimmermehr sterben. Wer glaubt an Jesus, der stirbt nicht, auch wenn er stirbt. Denn er ist die Auferstehung und das Leben. Wir haben Hoffnung Für uns ist der Tod nicht der Tod, sondern wir werden auferstehen. Wir haben Hoffnung auf ewiges Leben. Und das ist die tollste Botschaft überhaupt. Jesus ist auferstanden, wir werden auch auferstehen. Und damals wie auch heute gibt es Menschen, die diese Botschaft nicht verstehen, nicht glauben können. Menschen, die das sehen, die auf das schauen, was Menschen können. Die sagen, Menschen können nicht auferstehen. Tote Menschen können nicht wieder lebendig werden. Menschen, die in Biologieunterricht aufgepasst haben, sagen, naja, so wie wir Leben versuchen zu definieren, irgendwann ist es dann vorbei und so weiter. Und da gibt es keine Auferstehung, das funktioniert nicht. Und aus biologischer und wissenschaftlicher Sicht funktioniert es wirklich nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber manchmal, wo ich habe eine ganze Menge verpasst, kannst du noch ein bisschen weiterklicken? Genau. Das ist all das, was wir haben, wenn Christus auferstanden ist. Das habe ich auch gerade ein bisschen mit erzählt. Aber ich bin jetzt weitergekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es manchmal so in der Schule, als wurden Glaube und Vernunft gegeneinander ausgespielt. Und als wurde man, der man gläubig ist, der man glaubt, immer als der Dumme dastehen, der sozusagen trotz der Wissenschaft glaubt und so weiter und so weiter. Und ich möchte sagen, Glaube und Wissenschaft, Glaube und Vernunft muss man nicht gegeneinander ausspielen. Und ich bin vom Herzen überzeugt, dass es vernünftig ist und dass es Vernunftsgründe gibt, zu glauben, dass Christus auferstanden ist. Das ist mir auch klar, dass das dann nicht Glaube ist in dem Sinne, wie es im Neuen Testament gepredigt wird. Und ich will auch hier nichts irgendwie, ich mache jetzt eine kleine Beweisführung. Ich werde kurz darlegen, wieso es vernünftig ist, an der Auferstehung zu glauben. Man braucht nicht Vernunft, um zu glauben. Man kann fröhlich, blind vertrauen und glauben. Aber mir persönlich hilft es manchmal einfach zu wissen, es ist nicht vollkommen absurd, sondern es ist eigentlich das absolut Wahrscheinlichste aus historischer Sicht, aus meiner Sicht, dass Christus auferstanden ist. Jetzt kommen ein paar Gründe. Einmal klicken. Nur einmal. So, danke. Es ist gut bezeugt. Nicht nur in den Evangelien ist bezeugt, dass Christus auferstanden ist, sondern es gibt auch andere Schriften. Ein Beispiel wäre der jüdische Historiker Flavius Josephus. Der hat für die Römer so ein bisschen eine Geschichte von den Juden dargelegt, um den Römern ein bisschen zu erklären, wie dieses Volk tickt. Und auch, weil er sich ein bisschen reinschmeicheln wollte und auch ein bisschen sein eigenes Hals retten wollte. Das war alles so ein bisschen, was mit einer Rolle spielte. Aber der war kein Christ, der war Jude. Und Folgendes schreibt er über Jesus. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebendig, wie gottgesandte Propheten dies und tausende andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Flavius Josephus, dem liegt überhaupt nichts daran, dass Christus auferstanden ist. Das ist eine Botschaft, die bei den Römern nicht gut ankommt. Und der versucht einigermaßen historisch zu arbeiten. Und der schreibt sowas. Also, ich finde es einfach interessant, dass es auch andere antike Quellen gibt, die von der Auferstehung unseres Herrn bezeugen. Nächstes. Das leere Grab, das ist eine Tatsache. Das ist etwas, wir wissen, dass das so war. Und dann wird versucht zu erklären, wieso war es leer? Ich meine, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, dann hätten die Jünger vielleicht gesagt, Jesus ist auferstanden, und wären die Leute hingegangen und hätten gesagt, nö, hier liegt er. Also das Grab war definitiv leer, und es gibt drei Möglichkeiten, die man denken kann, wieso der Grab leer ist. Der erste ist, schon damals haben die Juden dieses Gerücht in der Welt gesetzt, die Jünger Jesu haben das alles erfunden, die haben den Leichen geklaut und dann diese ganze Auferstehungsgeschichte erfunden. Und das ist schon eine sehr steile Behauptung. Es wird auch heute oft gesagt, auch die Jünger haben das geklaut und das alles erfunden. Na, lasst uns das mal anschauen. Erstens, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sie sowas erfinden. Denn zur damaligen Zeit haben die Juden erwartet, am Ende der Zeit werden alle Auferstehungen, aber so eine Einzelauferstehung als Erstling, damit haben sie nicht gerechnet. Also sie waren sehr kreativ. Zweitens, wenn sie das getan haben, wenn sie Jesus gestohlen haben und diese Lüge erfunden haben, dann wissen sie, dass es eine Lüge ist. Und da muss man sagen, das sind Menschen, die sind ziemlich verrückt, denn sie haben ziemlich viel Mühe gemacht, viele Menschen davon zu erzählen, große Missionsarbeit zu leisten. Und letzten Endes, wenn es eine Lüge wäre, die sie selber in der Welt verbreitet haben, waren sie bereit, bis zum Tod für diese Lüge einzustehen. Also, wenn ich so eine Lüge in der Welt setzen würde, und dann kommt der Punkt, dass jemand mir eine Pistole ans Hirn stellt und sagt, ist das wirklich wahr? Spätestens dann würde ich vielleicht sagen, ach weißt du, eigentlich habe ich das erfunden. Also wer behauptet, die Jünger haben das erfunden und das Leichnam geklaut, der behauptet, dass die Jünger total verrückte Menschen waren, die bereit waren, für eine selbst erfundene Lüge bis in den Tod zu gehen und alles, was sie im Leben hatten, dafür zu opfern. Also ich will noch, das beweist noch lange nichts, deswegen ist das Beweis auch in Anführungsstrichen. Aber es zeigt für mich, dass es an dieser Stelle vielleicht vernünftig ist, zu glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Der leere Grab, zweite Möglichkeit, das zu deuten, es gibt Leute, die sagen, ach, vielleicht haben es die Juden geklaut. Das kann man aber sehr schnell entgegnen, warum würden sie sowas tun? Warum wurden sie der Leichnam klauen? Damit die Jünger dann sagen konnten, er ist auferstanden. Also das ist so ein bisschen ein Hirngespinst irgendwie. Und die dritte Möglichkeit, diese leere Grab zu erklären. Und für mich der einzig logische Weg, das zu erklären, ist, Christus ist tatsächlich auferstanden. Eins weiter. Genau. Man sagt, es ist alles erfunden. Die Jünger haben sich hingesetzt und diese ganzen Geschichten erfunden. Und ich muss euch sagen, wenn jemand eine Geschichte erfindet, wenn jemand eine Lüge erfindet und will, dass andere Menschen ihm glauben, dann macht er das anders. Es ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber nach Lukas und Matthäus sind die Frauen dann hingegangen und haben es den Jüngern verkündigt. Und nach Markus haben sie geschwiegen. Ich glaube, dass man das zueinander bringen kann. Ich glaube, sie haben beides getan, geschwiegen und dann verkündigt. Aber wenn man diese Geschichte erfindet, würde man solche Widersprüche tatsächlich zulassen? Würde man das zulassen, wenn man das erfindet? Oder würde man nicht versuchen, es so glaubwürdig wie möglich erscheinen zu lassen? Ich glaube, du kannst eigentlich weiter. Ja, wenn man eine Geschichte im ersten Jahrhundert in der Welt setzen will und will, dass es glaubwürdig ist, da hat man keine Frauen als Zeugen, vor allem nicht als die Erstzeugen. Ich habe nichts gegen Frauen, ich glaube euch, wenn ihr was sagt. Die Leute damals haben das nicht so gesehen. Das Zeugnis einer Frau galt vor Gericht nicht, es sei denn, es wurde bestätigt von einem Mann. Warum haben denn die Jungen, wenn sie das erfunden haben, gesagt, dass die Frauen Jesus zuerst gesehen haben und zuerst verkündigt haben? Warum schreiben sie denn sowas, wenn das alles erfunden ist? Ich sage euch an der Stelle, ich kann nicht glauben, dass es erfunden ist. Der einzige Grund, wieso die Evangelien so geschrieben wären, ist, dass es tatsächlich so gekommen ist. Eins weiter. Paulus erwähnt am Anfang von seinem 15. Kapitel im Korintherbrief, dass es über 500 Augenzeugen gab, die ihn gesehen haben, als auferstanden. Wenn das eine Lüge ist, dann werden die Menschen hingehen und werden fragen, wo sind denn diese 500 Zeugen? Und die werden die nicht finden. Paulus kann es sich nicht erlauben, so etwas zu schreiben. So etwas, was man sehr leicht nachprüfen konnte damals. Heute nicht mehr so leicht. Die 500 Augenzeugen sind gestorben. Aber Paulus konnte sich so etwas nicht erlauben. Nächstes. Ausbreitung der Frühkirche. Wenn jemand behauptet, Christus ist nicht auferstanden, dann stelle ich ihm gerne diese Frage. Erklär mir bitte, wie eine Gruppe von 11 völlig verzweifelte Menschen, die ihren Herrn und Meister, den sie für den Messias gehalten haben, der ist gestorben, der ist weg. Erkläre mir bitte, wie sie sich aufraffen und eine Weltmission betreiben und innerhalb kürzester Zeit Gemeinden gründen und ihre Botschaft bis nach Rom bringen. Erklär mir bitte, wie das funktionieren soll. Es muss doch irgendein Startschuss gegeben haben. Und ich bin feste Überzeugung, dieser Startschuss war, dass Jesus auferstanden ist und ihnen erschienen ist. Ein letztes Argument habe ich an dieser Stelle: verändertes Leben. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wie kann man Paulus Bekehrung erklären? Paulus bezeugt so oft davon, dass Christus ihm als Auferstandener begegnet ist und dass er deswegen bekehrt ist. Er war auf einem völlig anderen Weg. Er war dabei, diese Gemeinde zu vernichten und die Christen zu verfolgen. Eine solche Veränderung im Leben ist meiner Ansicht nach nur möglich, wenn Christus tatsächlich auferstanden ist. Und er wirkt nicht nur in Paulus, sondern er wirkt in uns. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe in Biesenthal, das ist in der Nähe von Berlin, ein Gemeindepraktikum gemacht. Und dort gab es eine Suchtgruppe des suchtgefährdeten Dienstes. Dort gibt es keine Blaue Kreuz, das sind andere Strukturen. Und der Mann, der diese Gruppe gegründet hat, ich habe ihn gefragt, wieso und wie er zum Glauben kam und so weiter. Das ist ein Mann, der ist Alkoholiker gewesen und der ist immer tiefer in diese Sucht gefallen. Immer tiefer. Und er hat versucht rauszukommen und er hat versucht aufzuhören. Und es war wie Quicksand, er ist immer tiefer eingesunken und aus eigener Kraft kam er nicht weg. Bis er ganz am Boden war und fing an zu beten und sagte, Jesus, wenn es dich gibt, dann hilfe mir, sonst bringe ich mich um. Und er hat bezeugt, dass Jesus ihm begegnet ist und dass er seit diesem Tag keinen Tropfen Alkohol getrunken hat. Ich frage mich, wie so etwas möglich ist, wenn Christus nicht auferstanden ist. Ich glaube, dass Christus auferstanden ist und mit uns lebt und in uns lebt und uns heute begegnet und uns heute verändert. Und das ist eigentlich das Kern dieser Botschaft der Auferstehung, ist, dass Christus lebt. Er lebt. Und er lebt nicht wie Elvis oder wie Beethoven oder wie irgendein Dichter, der in seinen Werken und in seinen Gedanken weiterlebt. Nein, er lebt nicht weiter, weil wir die Evangelien haben mit seinen Predigten. Er lebt weiter, weil er lebt. Punkt. Weil er mitten unter uns ist. Und er will in uns leben. Aber damit Christus in uns lebt, müssen wir sterben. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich. Doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder in Römer 6 sagt er, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Dieser Mensch, der in uns steckt, dieser sündige Mensch, dieser Mensch, der in allem Gott widerstrebt, dieser Mensch muss gekreuzigt werden. Er wird begraben durch die Taufe. Und dadurch kann Christus in uns leben. Und ich hoffe im Lichte von Ostern, dass es mir und euch gelingt, jeden Tag das Kreuz auf sich zu nehmen. Und das bedeutet auch, nicht nur Leid ertragen, sondern das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, dass dieser alte Mensch gekreuzigt wird, täglich, Tag für Tag. Und dass wir diesen Weg mit Jesus gehen, das wünsche ich mir und euch. Und dass er in uns lebt als Auferstandener. Amen. Thank you.